Musst lesen, kannst du hören.
Der Kinderbuch-Podcast von Kerstin Poppendick.
Advent, Advent 2. Ja, ja. Herzlich willkommen zu meinem ersten Advents-Podcast. Ja, es ist wieder soweit. Die ersten Kerzen brennen und schön, dass ihr zwischen Kekse knabbern, Weihnachtsdeko verteilen und Geschenkelisten abarbeiten Zeit für diesen Podcast gefunden habt. Hier stelle ich euch Kinderbücher vor, die ich besonders empfehlenswert finde. Ja, völlig subjektiv, aber dafür auch völlig unabhängig und völlig von Herzen. Jetzt sind es keine 3 Wochen mehr bis Heiligabend. Ja, da kann man jetzt panisch werden, man kann sich aber auch das Lieblingskind schnappen oder die Lieblingskinder, eine Runde Kakao für alle machen und es sich gemeinsam mit einem Weihnachtsbuch gemütlich machen. 6 Weihnachtsbuchtipps bekommt ihr in dieser Podcast-Folge. Und ein Interview mit der unglaublich sympathischen und unterhaltsamen Sarah Welk gibt es in dieser Folge auch noch. Ich bin Kerstin und wünsche euch viel Spaß beim Kinderbuch-Podcast Musste lesen, kannst du hören. Es gibt ein Weihnachtsbuch, das in den vergangenen Wochen ordentlich für Wirbel gesorgt hat. Also jedenfalls kommt es mir so vor. Ich rede vom neuen Buch von Francesca Cavallo, Das Wunder von R. Falls euch der Name Francesca Cavallo gerade nichts sagt, zusammen mit Elena Favilli hat sie Goodnight Stories for Rebel Girls Band 1 und 2 geschrieben. Ja, mit diesem Konzept haben sie wirklich was losgetreten, denn mittlerweile gibt es so eine ganze Reihe von Büchern in diesem Stil, also in denen kurz und knapp die Biografien von inspirierenden Menschen erzählt werden. Jetzt hat Francesca Cavallo also ein Weihnachtsbuch geschrieben. Ich habe sie vor 2 Jahren mal zum Interview getroffen und ich war sehr beeindruckt. Es ist eine sehr kluge, sehr engagierte Frau und sie selbst sagt über dieses neue Buch: Leider ist es immer noch nicht besonders einfach, Kinderbücher zu finden, die nicht frauenfeindlich sind. Traditionelle Märchen sind unglaublich frauenfeindlich, aber das ist nicht ihr einziges Problem. In der überwiegenden Mehrheit der Kinderbücher sind People of Color, Menschen mit Behinderungen und genderqueere Kinder praktisch nicht zu finden. Also, was hat Francesca Cavallo gemacht? Selbst so ein Buch geschrieben. Das Wunder von R. Wo oder was R ist, das spielt keine Rolle. Es geht um die Familie Greco-Eiden, bestehend aus den beiden Mamas Isabella und Dominique und ihren 3 Kindern Manuel, Camila und Shonda. Die wurden kurz vor Weihnachten aus ihrer Heimat vertrieben, weil dort plötzlich Familien mit 2 Mamas und 3 Kindern illegal waren. Das wird relativ am Anfang erwähnt, danach ist das dann überhaupt gar kein Thema mehr. Es wird auch nie thematisiert, dass es ungewöhnlich oder unnormal wäre, dass 2 Frauen zusammenleben, was ich wirklich super finde, also dass diese Familienkonstellation als überhaupt nichts Besonderes dargestellt wird, weil genau so ist es doch auch. Wichtig ist, dass man einen liebevollen und respektvollen Umgang miteinander hat und das ist bei dieser Familie definitiv so. Ich lese euch mal ein Stück vom Anfang vor. Die Ankunft in R. Es war der 22. Dezember, als Familie Greco-Eiden in der Stadt R ankam. Sie waren zu 5, Isabella, Dominique und ihre 3 Kinder, Manuel, Camila und Shonda. Müde von der langen Reise stiegen sie aus dem Zug. Sie wollten gerade zur Bahnhofshalle gehen, als plötzlich neben ihnen ein Mädchen auftauchte, das auf einem Koffer saß, der offenbar motorisiert war und mit Schwung in ihren Gepäckstapel krachte.
»Olivia!«
hörte man eine Frau von weitem schreien. Isabella und Dominique waren sofort bei dem fremden Mädchen. »Hast du dir wehgetan?«, fragten sie besorgt. »Nein, danke, alles in Ordnung«, antwortete Olivia fröhlich und klopfte sich den Staub vom Anorak. »Was ist das denn für ein Ding?«, fragte Shonda fasziniert und zeigte auf den merkwürdigen Koffer, mit dem Olivia auf das Gepäck gefallen war. »Das ist ein Koffermobil«, antwortete das Mädchen stolz. »Ich habe es selbst gebaut.« »Ihr seid nicht von hier, stimmt's?« »Nein, wir sind neu«, sagte Manuel. »Wir ziehen hierher.« »Und wo werdet ihr wohnen?«, fragte Olivia neugierig. »Im Weg der großen Kamine Nummer 10«, antwortete Camila. »Weißt du zufällig, wo das ist?« »Klar«, sagte Olivia und zog einen Stadtplan aus der Hosentasche. »Das ist gleich am Bahnhof. Guck mal, hier, die Straße rechts vom Platz des Ankommens und Abfahrens.« Sie zeigte mit dem Finger auf ein krummes Sträßchen.
»Olivia!«, keifte die Frau, die vorher von Weitem gerufen hatte. »Wie oft muss ich dir noch sagen, dass du nicht mit fremden Leuten sprechen sollst?«
Und ohne irgendjemanden zu grüßen, packte sie Olivia am Arm und zog sie weg.
Herzlich willkommen, rief Olivia ihnen noch über die Schulter zu, bevor sie mit ihrer Mutter zwischen den anderen Reisenden verschwand.
Das nur mal als kurzen Eindruck von diesem Buch. Also, die fünf kommen am 22. Dezember in R an und ziemlich schnell wird klar, dass mit dieser Stadt irgendwas nicht stimmt. Die Stadt rühmt sich damit, dass dort seit 5 Jahren nichts Schlimmes passiert ist. Und damit das so bleibt, reden die Einwohner mit niemand Fremdes und bleiben auch immer für sich allein. Aber dann bekommen die drei Kinder einen Brief vom Weihnachtsmann, der die drei bittet, den Elfen zu helfen, die Geschenke für die Kinder der Stadt einzupacken. Natürlich sagen die drei Kinder ja, aber dann beschwert sich jemand über die Familie und die Polizei rückt an Heiligabend an und nimmt die beiden Mamas fest. Natürlich werde ich euch jetzt nicht verraten, wie die Geschichte ausgeht. Nur so viel: Das ist wirklich eine herzerwärmende Geschichte, voller Liebe, voller Vertrauen und Menschlichkeit. Ich habe mal 2 Zitate noch rausgesucht, um das zu belegen. Also, wieso dieses Gefühl in der Familie ist. Hier, auf Seite 58. Und was sollen wir mit diesen 12 Stunden machen? Fragte Camilla schüchtern. Und zwar fragt sie eine der Elfen. 230.119 Geschenke verpacken, sagte Romina und überprüfte die Zahl noch einmal in ihrem Notizbuch. Das schaffen wir nie, rutschte es Mama Dominique heraus. Klar schaffen wir das, antwortete Camilla in aller Ruhe. Für die Greco Aidens ist nichts unmöglich. Hat mir sehr gut gefallen. Und was ich auch noch sehr schön fand, jetzt verrate ich doch ein bisschen vom Ende. Am Ende kommt der Weihnachtsmann zur Familie. Aber er ist nicht der Einzige. Und das hier ist auf der allerletzten Seite. Bevor der Weihnachtsmann sich setzte, hob er sein Glas. Als alle leise waren, sprach er feierlich: Auf die Freundschaft in der Stadt R. Und auf den Mut, unsere Häuser und Herzen für das zu öffnen, was wir nicht kennen. Mantra, oder? Ist doch wie ein Mantra. Nicht nur für Weihnachten, sondern generell. Hat mir sehr gut gefallen. Also bei dieser Familie würde ich auch sehr gerne Heiligabend am Esstisch sitzen. Eine Geschichte, die macht, dass man sich noch mehr auf Heiligabend freut und die zeigt, worum es Weihnachten wirklich geht. Francesca Cavallo hat dieses Buch geschrieben. Die Illustrationen sind von Verena Vugidic. Das Wunder von R heißt dieses Buch, ist erschienen im Mentor Verlag, empfohlen ab 8 Jahren und die 128 Seiten kosten 24,90 Euro. Erste Buch für heute. Eines meiner Lieblings-Sommerferienbücher in diesem Jahr kam von Sarah Welk. Sommer mit Opa. Dieser Opa ist so eine totale Type, so ein Hippie-Opa aus der Woodstock-Flower-Power-Zeit, der dazu auch noch einen alten VW-Bus hat. Der wollte eigentlich mit seinen beiden Enkelkindern nach Italien fahren in den Urlaub, aber dann blieb der Bus liegen, das Handy war leer und so haben die drei da Urlaub gemacht, wo sie gerade gewesen sind, glücklicherweise an einem See. Wirklich tolle, schräge, chaotische, witzige Geschichte. Sommer mit Opa von Sarah Welk. Und was habe ich mich gefreut, als ich dann die Ankündigung des 2. Bandes gesehen habe. Weihnachten mit Opa. Auch hier möchte ich euch die 1. Seite vorlesen. Kapitel 1. Ich ziehe am Busgriff und kriege zu viel. Opa, rufe ich über den Hof. Die Tür klemmt schon wieder. Aber Opa antwortet nicht und ich kann ihn nirgends sehen und das ist schlecht, denn wenn wir nicht in einer Minute losfahren, kommen wir zu spät zum Bahnhof. Opa, schreie ich, jetzt komm endlich! Ich ruckle am Griff, doch der rührt sich nicht und zwar keinen Millimeter. Ach, lass mich mal, sagt Marie. Marie ist meine kleine Schwester und leider kann sie gar nichts. Das Problem ist aber, dass sie denkt, dass sie alles kann. Und deshalb drängelt sie sich jetzt an mir vorbei und grapscht nach dem Metall. Und dann reißt sie am Griff, als wäre sie nicht ganz normal. »Ey«, rufe ich, »bist du verrückt? Das kann kaputt gehen.« Opas Bus ist nämlich uralt und ganz schön rostig und deshalb ziemlich empfindlich. Also jetzt nicht so empfindlich wie das Auto von Papa, Das darf man noch nicht mal berühren, weil sonst Fingerabdrücke auf den Lack kommen. Und Papa will, dass immer alles picobello ist. Opas Bus ist eher so schrottig empfindlich. Vielleicht könnten wir die Tür mit einem Schraubenzieher aufkriegen, aber der liegt leider auf dem Armaturenbrett hinter der Scheibe und das ist schlecht. Daneben sehe ich auch noch eine leere Kekspackung, Opas Wackel-Elvis und eine Bürste mit langen grauen Haaren drin und ziemlich viele Tabakkrümel. Aber die Sachen kann man alle sowieso nicht brauchen, um eine Autotür zu reparieren. Das war der Anfang des Buches. Und manchmal, wenn man so begeistert von einem ersten Band ist, dann hat man einfach so enorm hohe Erwartungen an die Fortsetzung und ist dann ja doch enttäuscht. Aber ich kann euch sagen, nicht so bei dieser Fortsetzung. Auch dieses Buch ist ein großer Spaß. Und dazu war es ein großer Spaß, mit der Autorin des Buches, Sarah Welk, zu sprechen. Hallo Sarah.
Hallo, ich freue mich. Wir müssen ehrlich sein, wir zeichnen das Interview auf am 17. November, ist also schon noch ein bisschen hin bis Weihnachten. Wie ist denn bei dir der Stand der Vorbereitung?
Also ich bin noch nicht so richtig in Weihnachtsstimmung, muss ich sagen, aber ich bin meistens relativ früh dran, was Geschenke und sowas angeht, weil ich es hasse, Weihnachtsstress zu kriegen, weil das will ich einfach nicht. Das heißt also, ich habe natürlich noch nicht alle Geschenke, das wäre ja wohl auch der Knüller, aber ich habe schon welche. Ich kann jetzt aber nicht sagen, welche natürlich.
Das stimmt. Was ist denn Weihnachten für dich besonders wichtig?
Weihnachten ist für mich besonders wichtig, Zeit mit den Menschen zu verbringen, die ich mag. So kann ich es eigentlich sagen. Das ist mir das Wichtigste. Also für mich sind ganz viele Sachen nicht wichtig. Zum Beispiel groß kochen mache ich nie an Weihnachten. Sondern es soll immer irgendwie, ich will es entspannt haben und schön und wir machen dann immer irgendwie, keine Ahnung, Raclette oder so, dass man es einfach schön Zeit zusammen verbringen kann, die man sonst vielleicht so nicht hat.
Welche Rolle spielen denn bei dir in der Familie für dich Bücher oder Lesen zu Weihnachten?
Eine große. Also für mich selber ist es so, dass ich mir schon immer Bücher zu Weihnachten gewünscht habe, schon als Kind, ganz viele. Das war für mich immer, ich hatte immer einen riesenlangen Wunschzettel mit Büchern. Das ist bis heute so geblieben. Also das heißt, ich wünsche mir zu Weihnachten ganz oft Bücher oder ich freue mich total über Bücher. Ich nutze die Zeit um Weihnachten zwischen den Jahren, wo man ja auch so ein bisschen rausgefallen ist aus dem Alltag eigentlich, die nutze ich dafür, ganz viel zu lesen. Das ist für mich das Schönste, morgens im Bett zu bleiben, gar nicht aufzustehen, sondern zu lesen. Und an Weihnachten selber spielt Lesen auch eine Rolle. Es wurden zum Beispiel schon bei uns zu Hause, als ich Kind war, immer bestimmte Bilderbücher vorgelesen an Weihnachten. Und das mache ich heute auch so.
Welches denn zum Beispiel?
Also ein Buch, was wir immer lesen oder was ich immer lese und was für mich auch total mit Weihnachten verknüpft ist aus meiner Kindheit, ist Wer klopft bei Vanya in der Nacht von Tilde Michels. Heißt sie, das ist eine gereimte Geschichte, ich weiß nicht, ob du es kennst, wo so lauter Tiere in einem Schneesturm nach und nach an eine Hütte klopfen, eine Jägershütte, und er allen Einlass gewährt und sie alle gemeinsam dann da übernachten. Der Bär, der Fuchs, also auch Tiere, die sich eigentlich spinnefeind sind. Das ist für mich eins dieser Bücher. Und das andere ist Das Mädchen mit den Schwefelhölzern. Das gibt es auch als ganz tolles Bilderbuch. Das finde ich immer noch so schön. Und es ist aber jetzt auch so, also es ist jedes Jahr so, ich versuche das vorzulesen und muss dann immer, bin so gerührt davon, dass ich dann selber weinen muss. Dann sind alle peinlich berührt.
Du hast in diesem Jahr verschiedene Preise gewonnen, und zwar für dieses Buch hier, Tagesschau und Co-Buch. Dein persönliches Highlight gewesen aus schriftstellerischer Sicht?
Über den Preis habe ich mich natürlich wahnsinnig gefreut. Mir liegt das Thema so am Herzen, Nachrichten und was sind Nachrichten und kann man denen glauben oder nicht und was sind Fake News. Und dieses ganze Paket finde ich so elementar und so wichtig und auch so, dass Kinder darüber Bescheid wissen müssen, finde ich, dass ich mich einfach wahnsinnig darüber gefreut habe, dass das Buch jetzt den Preis gekriegt hat. Und ansonsten ist es so, dass eigentlich jedes der Bücher, das ich schreibe, mir auf eine besondere Art am Herzen liegt. Und ich mache ja sowohl erzählendes Kinderbuch, das sind ja sehr oft lustige Bücher, wo es oft chaotisch zugeht und keine Ahnung, und halt dann als Gegenpol für mich selber auch so ein bisschen halt Kindersachbücher, wo dann halt wirklich alles recherchiert ist, bis ins Letzte, wie ich es in meinem alten Beruf als Journalistin gelernt habe, wo ich aber trotzdem versuche, das so anschaulich und nett wie möglich für die Kinder zu verpacken. Denn ich finde, es ist ganz oft so in Sachbüchern für Kinder, wenn ich mir die angucke, jetzt bei meinen eigenen Kindern, was die so haben, das ist oft so, das stimmt zwar alles, was da drin steht, aber ich finde, es muss schon eine sehr besondere Art von Kind sein, dass die diese Sachbücher von Anfang bis Ende lesen, weil ich die oft wahnsinnig schwer verständlich finde oder so wenig, ja, die haben so den Anspruch, so sehr ernst zu sein. Und ich finde, man kann auch auf eine leichte Art sachliches Wissen vermitteln, dass also die Kinder quasi nebenher lernen, ohne dass sie es eigentlich merken, sondern dass sie Spaß am Lesen haben, begeistert weiterlesen, auch lustige Informationen immer wieder dazwischen haben, Rätsel lösen können und diese ganzen Sachen. Und das ist das, was ein gutes Sachbuch für mich ausmacht, Kindersachbuch.
Ja, das Buch, über das ich ja eigentlich mit dir ausführlicher reden wollte, davon gibt es mittlerweile ja auch schon zwei, ist einmal Sommer mit Opa.
Genau.
Eines meiner absolut liebsten Sommerbücher in diesem Jahr. Und dann war ich total begeistert, als ich gesehen habe, es gibt jetzt zum Weihnachtsgeschäft ein Weihnachtsband. Weihnachten
mit Opa. Weihnachten mit Opa. Genau.
Gab es auch beides schon in der Planung oder war es einfach, dass der Sommerband so erfolgreich war, dass du ganz, ganz schnell hinterhergelegt hast?
Ja, so war es. In meinem Kopf war ein Hippie-Opa, ein total unkonventioneller Alt-68er, der halt die Sache komplett anders angeht als spießige Eltern. Das ganze Leben, die Kindererziehung, alles. Der halt mit seinem Enkel in Urlaub fährt und beide stranden wegen eines Motorschadens des alten VW-Busses in einem Wald. Und da machen sie dann Urlaub. Und das war sozusagen meine Grundidee. Dann hat sich das tatsächlich so gut verkauft, dass dann der Verlag gefragt hat, ob ich mir nicht vorstellen könnte, noch einen zweiten Teil zu machen. Und ich habe mich tierisch gefreut. Ja, weil ich so eine Lust hatte, das weiterzuschreiben. Und daraufhin habe ich dann Weihnachten mit Opa geschrieben.
Die sind aber auch zu viert einfach großartig. Also da ist der Opa, wie du schon sagst, ja, so ein Hippie-Opa. Dann gibt es Jonas und Marie, die beiden Geschwister, die Enkelkinder vom Hippie-Opa. Und dann lernt ihr noch Lucky kennen, ein Mädchen, die ihnen da am See begegnet und mit denen sich alle drei anfreunden. Und die sind ja quasi so der Kern der Geschichte. Genau. Die gibt es ja zum Glück, also auch Lucky, wieder im neuen Band, im Weihnachten mit Opa.
Dieses Mal ist es so, dass also die Eltern wiederum sind im Urlaub und hängen am Flughafen fest und kommen also nicht rechtzeitig zum Heiligabend nach Hause. Und Opa hat halt die Kinder gehütet, dieses Mal zu Hause. Das heißt, auf einmal ist er dafür zuständig, mit den Kindern das komplette Weihnachtsfest vorzubereiten. Und die Eltern kommen halt erst an Heiligabend. Und da läuft halt einiges ganz anders. Also unter anderem wollen sie halt, hatte halt die Mutter eine Gans bestellt auf einem Bauernhof und die sollen sie dann abholen und dann kommen sie hin und die Gans ist aber überhaupt noch nicht geschlachtet und dann bringen sie es natürlich auch nicht übers Herz. Also im Endeffekt nehmen sie diese Gans dann lebend mit und auch die darf mit Weihnachten feiern. Und es passieren viele Dinge, an denen ich großen Spaß hatte.
Ja, auch beim Lesen, weil es ist halt diese Mischung aus deinem Humor, ist auch das ist wieder einfach eine sehr, sehr schöne, unterhaltsame, lustige Geschichte. Dann aber auch gleichzeitig, was ja auch passend für Weihnachten ist, ist es sehr emotional. Es geht auch um Menschen, Menschenliebe, um aufeinander aufzupassen, um zu gucken, geht es den Menschen in meiner Umgebung, auch wenn ich sie noch gar nicht kenne, gut, was kann man eben machen, damit es anderen Leuten gut geht. Es ist so eine Geschichte, die gleichzeitig ans Herz geht und unterhält. Großartig.
Das freut mich total, denn das ist genau das Gefühl, das ich beim Schreiben hatte. Und was für mich halt auch Weihnachten ist, das ist diese innere Wärme. Also die ganzen Äußerlichkeiten spielen keine Rolle, finde ich, an Weihnachten. Wenn das Buch transportiert, dann freue ich mich darüber total. Also dass völlig egal ist, wie jemand ist, was für einen Hintergrund er hat, ob der in seinem Leben gescheitert ist oder nicht, sondern letztlich fügt sich alles zusammen. Das soll jetzt nicht kitschig klingen, sondern einfach, das ist für mich der Kern. Ohne Vorbehalte aufeinander zuzugehen und einfach mal vom Gegenüber das Beste anzunehmen. Das ist für mich eigentlich so eine, sowieso, eigentlich ist es für mich eine Lebensmaxime. Und also ich habe nie ein Ziel, wenn ich ein Buch anfange. Ich will nie Kinder erziehen mit Büchern zum Beispiel. Ich will nie, dass ich den Zeigefinger hebe und sage, lernt daraus dies oder das, das ist meine Botschaft, sondern ich will Geschichten erzählen, die in mir sind irgendwie. Und wenn die andere bewegen oder erreichen oder dieses Gefühl, das ich habe, wenn ich sie schreibe, sich überträgt, dann ist das für mich das Größte. Also wenn Eltern mir schreiben, ich habe ihr Buch vorgelesen und ich musste so lachen, dass ich nicht mehr weiterlesen konnte. Das ist für mich das Schönste. Weil ich mir dann vorstelle, wie die zusammen auf dem Sofa sitzen und zusammen Spaß haben und so, so nah sind in dem Moment. Das finde ich toll. Oder auch, wenn mir jemand schreibt, ich musste lachen und weinen, denn auch das klingt ein bisschen spinnert. Es geht mir durchaus so, dass ich meine eigenen Sachen dann lese und zu Tränen gerührt bin. Und wirklich dann richtig, ich muss jetzt nicht laut schluchzen, aber es ist schon so, dass mir die Tränen kommen. Manchmal dann lese ich es und denke, ja, ne, genau so war das für diese Figuren. Also, ja.
Kannst du schon was über Buchprojekte im kommenden Jahr sagen?
Also es werden im nächsten Jahr einige Sachen erscheinen. Was ich erzählen kann, ist auf jeden Fall, dass bald ein neuer Band der Chaosbrüder kommt. Da fahren sie in Ferien. Dann wird noch ein Schwesternband erscheinen und mit dem Opa. Es könnte sein. Und ein Sachbuch wird nächstes Jahr noch erscheinen. Ich glaube, da darf ich im Moment noch nicht erzählen, worum es geht. Aber es ist wieder ein Herzenssachbuch.
Ursprünglich war dieses Interview über 40 Minuten lang und ich habe es schweren Herzens eingekürzt. Sarah hat zum Beispiel auch noch erzählt, wie sie von der Tagesschau, wo sie als Journalistin gearbeitet hat, zum Kinderbuchschreiben überhaupt kam. Und warum sie nie Probleme mit Deadlines hat, also ganz anders als ich. Also wenn ihr euch die Extended Version des Interviews wünscht, dann meldet euch gern. Und vor allem lest dieses Buch. Sarah Welk hat's geschrieben, die Illustrationen sind von Alexander von Knorre, Weihnachten mit Opa. Erschienen bei Ars Edition, ab 9 Jahren empfohlen. 144 Seiten hat dieses Buch und die kosten 10 Euro. Das Buch zuerst. Jetzt geht's nämlich nach Schweden. Reisen ist ja echt gerade schwierig. Reisen mit und in Büchern geht dafür aber immer. Und das wird jetzt eine wundersame Reise. So heißt nämlich das neue Buch von Erik Ole Lindström. Die wundersame Winterreise der Selma Larsson. Schon das Cover ist der Knaller. Das moppeligste Pferd, das ich je gesehen habe, zieht da einen Schlitten durch eine Winterlandschaft. Und in diesem Schlitten sitzen 2 Hunde, gut gelaunt, und Selma. Für alle von euch, die nicht genug Schnee haben, in diesem Buch gibt's jede Menge Schnee. Selmas Eltern, die sind getrennt und blöderweise hat keiner von denen Zeit, Weihnachten mit Selma zu verbringen. Also fährt sie zu ihrer Lieblingstante Maja. Aber da angekommen, ist keine Tante da. Und eines der beiden Pferde ist auch noch weg. Also macht sich Selma auf eine abenteuerliche Reise in eben diesem Schlitten vom Buchcover. Unterwegs rettet sie zum Beispiel ein Mädchen, das auf einem See eingebrochen ist. Sie rettet einen kleinen Fuchs, einen Jungen, der sich verlaufen hat. Und sie trifft dabei jede Menge herzlicher, liebevoller Menschen, die Selma helfen. Und das ist auch bitter nötig, denn Selma findet ihre Tante einfach nicht. Dazu ist sie ganz alleine unterwegs und es schneit ohne Ende. Aber Selma ist mutig und freundlich und hilfsbereit. Und natürlich findet sie am Ende ihre Tante. Und dazu gibt es auch noch eine große Überraschung. Nee, 2 große Überraschungen. Ein prima Vorlesebuch für die Vorweihnachtszeit ist das. Erik Ole Lindström hat ja eine sehr warme, liebevolle Geschichte geschrieben. Und Selma ist ein tolles Mädchen, sehr inspirierend. Und beim Vorlesen könnt ihr auch prima mit euren Kindern darüber diskutieren, was sie an Selmas Stelle gemacht hätten. Ein wunderbares Winter-Weihnachtsbuch. Die wundersame Winterreise der Selma Larsson. Dieses Buch hat Erik Ole Lindström geschrieben. Die Illustrationen sind von Sonja Burgaeva. Erschienen ist das Buch im Koppenrad Verlag, ab 6 Jahren empfohlen und die 192 Seiten kosten 15 Euro. Wie sieht's bei euch aus auf der Plätzchen- und Bastelseite? Ein Backbuch, das stelle ich euch in der nächsten Podcast-Folge vor, also ein Weihnachtsbackbuch mit und für Kinder. Heute wird gebastelt. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ja, ich muss zugeben, ich bin nicht so der große Bastelborstel. Aber was macht man nicht alles fürs bastelbegeisterte Kind? Und dieses Buch hier, das möchte ich euch sehr empfehlen. Wir basteln uns durch den Advent von Anna Fiske. Als erstes fällt schon mal das Cover auf. Knallrot und darauf gezeichnet ist ein Elch oder ein Rentier. Ich kenne mich da nicht so genau aus. Behangen und dekoriert ist dieses Tier mit allen möglichen gebastelten Sachen. Weihnachtsmänner aus Erdnüssen, Papiersternen, Weihnachtsbäume aus Pfeifenputzern zum Beispiel und Girlanden. Die Anleitungen, wie ihr all diese Sachen mit euren Kindern basteln könnt, die gibt es dann eben in diesem Buch. Und alles in diesem Buch ist gezeichnet, und zwar sehr witzig gezeichnet. Selbst das Durchblättern ist da schon mal ein großer Spaß, denn dieser Rentierelch, der führt durch dieses Buch. Das Ganze ist aufgebaut wie ein Bastel-Countdown bis Weihnachten. Also los geht's mit Adventskalendern. Ist jetzt vielleicht etwas spät für dieses Jahr, aber ist es nicht gut, frühzeitig einen Plan fürs nächste Jahr zu haben? Ja, dann geht's jedenfalls weiter mit Weihnachtskarten, Dekosachen, Weihnachtsbaumschmuck und natürlich auch jede Menge Geschenkideen. Ja, denn angeblich freuen sich ja Großeltern doch immer sehr über das Selbstgebastelte der lieben Kleinen. Ihr bekommt jedenfalls jede Menge Tipps dafür. Das ist super, gerade für so Bastelideen und Kreative wie mich. Und ich bin mir ziemlich sicher, eure Kinder werden auch ihren Spaß haben. Dieses Buch ist wirklich ein Weihnachtsretter. Anna Fiske, Wir basteln uns durch den Advent, erschienen im Hansa Verlag, ab 4 Jahren empfohlen und die 144 Seiten kosten 16 Euro. Meine letzten beiden Bücher für heute sind quasi eine Ergänzung oder auch Fortsetzung zur letzten Podcast-Folge, in der es ja um Adventskalenderbücher ging. Falls ihr die Folge noch nicht gehört haben solltet, dann könnt ihr das natürlich gerne immer noch machen. Klar sind jetzt schon einige Adventskalendertürchen offen, aber ganz ehrlich, diese Bücher, die könnt ihr zu jeder Zeit lesen. Völlig egal, ob ihr jetzt am 1. Dezember anfangt oder am 21. Dezember. Und wenn ihr so richtig verrückt seid, dann fangt ihr am 15. Juni an. Und genauso ist es auch bei diesen beiden folgenden Büchern. Wobei ich schon sagen muss, am meisten Spaß machen die Geschichten doch in der Vorweihnachtszeit. Das erste Buch heißt »Verzauberte Weihnachtszeit«. Das steht mit silbernen, glitzernden Buchstaben auf dem Cover und ist allein deshalb schon so ein richtiger Hingucker. Aber auch die Illustrationen in diesem Buch sind wunderschön. Teilweise sehen die aus wie aus einem Trickfilm. Ganz toll, stimmungsvoll. Aber dann war ich doch erstmal etwas irritiert. Also wir sind zu Hause bei Martha. Ihr kleiner, 5-jähriger Bruder, der macht ordentlich Stress, weil er unbedingt einen Hamster zu Weihnachten möchte und schreit die Wohnung zusammen. Martha, die wünscht sich auch einen Hamster, die schreit aber nicht, sondern schreibt es auf ihren Wunschzettel. Das hat mich jetzt noch nicht irritiert, sondern dass die Stimmung in dieser Familie nicht so richtig herzlich und warm ist. Nach all diesen doch, ja, harmonischen Weihnachtsbüchern vorher fand ich das erstmal ungewöhnlich. Marthas Familie, die ist irgendwann aus der Heimat geflohen. Nach Schweden, vermute ich mal, denn da lebt die Autorin Siri Spont. Aber so richtig thematisiert wird das in diesem Buch nicht. Auch nicht, aus welchem Land die Familie geflohen ist oder auch nicht wann. Aber irgendwann kommt Marthas gleichaltriger Cousin zu ihnen. Auch er ist geflohen, weil seine Eltern aber noch nicht da sind, zieht er eben erstmal zu Marthas Familie. Martha findet das ziemlich blöd, denn sie muss ihr Zimmer für Yusuf, so heißt dieser Cousin, räumen. Und dann haut Yusuf auch noch mit Marthas Hamster ab. Achso, ja, Martha hat vor Weihnachten schon einen Hamster bekommen. Aber Yusuf sagt, der Hamster, der hätte besondere Fähigkeiten und könnte helfen, seine Eltern zu ihm zu bringen. Durch ein altes, gruseliges Haus in einem Wald. Hui, Entschuldigung. Ich hoffe, es hat jetzt nicht zu sehr geknallt bei euch, aber ich wollte euch doch noch eine kurze Stelle wenigstens aus diesem Buch vorlesen. Das 11. Kapitel ist es schon. Yusuf läuft auf den Wald zu. Ich folge ihm, aber ich werde kein Wort mit ihm reden. Sobald er stehen bleibt, um auf mich zu warten, bleibe ich auch stehen. Ich kann es nicht ertragen, ihm zu nahe zu sein. Er ist ein Idiot, der glaubt, man könnte lebendige Tiere wie Spielsachen behandeln. Unter unseren Schuhen knirscht der Schnee und die Kälte kriecht in die Handschuhe. Der Wind fegt durch die Baumkronen, die Eichen rascheln mit ihren Ästen und lassen große Schneebatzen mit leisem Plumpsen auf den Boden fallen. Es ist fast dunkel, obwohl es noch nicht Abend ist. Wir gehen auf der beleuchteten Loipe, der Weg ist altbekannt und irgendwie auch wieder nicht. Alles wirkt plötzlich bedrohlich. Als es im Wald knackt, bekomme ich solche Angst, dass ich zu Yusuf renne und vergesse, wütend auf ihn zu sein. Wir sehen uns an und denken vielleicht beide an genau dasselbe, an den Troll in Omas Buch. Ich hoffe, das wirkt jetzt nicht gruselig auf euch, weil gruselig ist dieses Buch überhaupt gar nicht. Ich finde das Wort fantastisch passender. Die Geschichte ist wirklich voller fantastischer Wendungen und Überraschungen. Und dann gibt es da eben auch noch Marthas wundersame Oma. Ja, natürlich freunden sich Martha und Yusuf irgendwann an. Das ist jetzt auch keine große Überraschung. Das Besondere ist das Wie. Das Buch trägt den Untertitel »Ein Adventsbuch in 24 Kapiteln«. Aber ich wette, weder ihr noch eure Kinder schaffen es, nur ein Kapitel pro Tag zu lesen. Dafür ist die Geschichte wirklich einfach viel zu spannend. »Verzauberte Weihnachtszeit – Ein Adventsbuch in 24 Kapiteln«, so heißt das Buch von Siri Spont. Illustriert hat es Alexander Jansson. Erschienen ist das Buch bei Wow Books, ab 7 Jahren empfohlen, und die 120 Seiten kosten 18 Euro. Und das letzte Buch für heute. Davon habe ich quasi erst last minute erfahren. Und zwar hatte mich Andrea Schomburg auf Instagram angeschrieben. Schau mal, vielleicht wäre das auch etwas für eine weihnachtliche Podcast-Folge, schrieb sie. Andrea Schomburg, die hat das Buch Winkel, Wankel, Weihnachtswichte, 24 Reimgeschichten geschrieben. Der Hummelburg Verlag hat mir freundlicherweise ein Rezensionsexemplar geschickt, so wie ich auch alle anderen Bücher, die ich euch in dieser Folge vorgestellt habe, als Rezensionsexemplare von den jeweiligen Verlagen bekommen habe. Danke auch dafür noch. Jedenfalls habe ich dieses Buch zugeschickt bekommen und die 7 Weihnachtswichte sind bei mir eingezogen und wir haben uns sehr schnell angefreundet. Ich lese euch mal die Einführung vor, also den Teil vor dem 1. Dezember. Dann hört ihr nämlich gleich, wie so der Tonfall des Buches ist. Alles bleibt geheim. Unter einer dichten Fichte schlafen 7 Weihnachtswichte, schnarchen dort aus voller Kehle, eingekuschelt in der Höhle. Und der kleinste Weihnachtswicht ist so klein, den sieht man nicht. Jedenfalls nicht ohne Brille. Schlafen also in der Stille, aber das, was sie so machen, wenn sie endlich dann erwachen, das ist so geheimnisvoll, so unglaublich und so toll, dass kein Mensch, ob Kind, ob Greis, irgendetwas davon weiß. Und nur du kriegst es erzählt, nämlich du bist auserwählt, einziges von allen Kindern, Deutschen, Russen, Schweizern, Indern, du darfst die Geschichte hören. Aber vorher musst du schwören, dass du sie für dich behältst und auf keinen Fall erzählst. Nämlich sonst, das ist erwiesen, müssen alle Wichte niesen und sie fliegen so ein Dreck durch das eigene Niesen weg, sind zerstreut in alle Welt, stinkesauer und zerdellt. Und sie können nie mehr, nein, wilde Weihnachtswichte sein. Und das wäre katastrophal, denn ich sag dir das jetzt mal, ohne jeden Weihnachtswicht gäb's die ganze Weihnacht nicht. Darum alle die Geschichten von den wilden Weihnachtswichten, topgeheim, nicht zu beschreiben, müssen ein Geheimnis bleiben. Da muss ich schon sicher sein. Ich finde, das macht total Spaß vorzulesen. Ihr könntet sogar eure Kinder die Reime vollenden lassen und so das Lesen noch unterhaltsamer machen. Jedenfalls ziehen diese 7 Weihnachtswichte am 1. Dezember los, den Weihnachtsschalter zu finden. Das machen sie jedes Jahr, denn nur wenn sie diesen Weihnachtsschalter drehen, dann ist Weihnachten. Natürlich ist das Ganze nicht so einfach und die 7 müssen einige Abenteuer bestehen und treffen auf wirklich merkwürdige Wesen unterwegs. Dieses Buch ist komplett in Reimen geschrieben. Allein das finde ich total beeindruckend. Ich wüsste sehr gerne, wie lange Andrea Schomburg an diesem Buch gesessen hat und ob in dieser Zeit sich ihr gesamter Alltag in Reimen abgespielt hat. Aber es sind nicht einfach nur Reime, die eine Geschichte erzählen. Diese Reime sind auch noch sehr witzig und wirklich clever. Und wie gesagt, vor allem das laut Vorlesen macht sehr viel Spaß. Andrea Schomburg hat dieses Buch geschrieben. Die zauberhaften Illustrationen sind von Annette Svoboda. Winkel-Wankel-Weihnachtswichte, 24 Reimgeschichten. Erschienen im Hummelburg Verlag, empfohlen ab 5 Jahren. Und die 96 Seiten kosten 12,99 Euro. Stapel vollständig besprochen. Das waren meine 6 weihnachtlichen Buchtipps für heute. Verratet ihr mir eure liebsten Weihnachtsbücher? Was lest ihr denn gerade, um in Weihnachtsstimmung zu kommen? Schickt mir doch eine Nachricht über Instagram. Da findet ihr mich unter der_Kinderbuch-Podcast. Und wenn ihr es noch nicht gemacht haben solltet, dann folgt mir da doch gerne. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch einfach. Ich würde mich jedenfalls freuen. Jetzt aber wünsche ich euch erstmal eine schöne Adventszeit. Bis bald, eure Kerstin.